Hi und herzlich willkommen hier beim Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin und hier findest du einige Episoden über Themen zu Ernährung und Gesundheit. Entweder Episoden mit mir alleine oder auch mit spannenden Experten und Expertinnen. Und heute habe ich wieder einen Experten zu Gast, den du vielleicht sogar schon kennst, wenn du ein paar Episoden von mir gehört hast. Und zwar den Dr. Georg Abel. Er wird sich gleich auch nochmal selber kurz vorstellen und wir sprechen über das Thema Mahlzeiten, Timing, Mahlzeitenfrequenz, auch sowas wie Intervallfasten, wann sollte ich am besten was essen, wie gesund sind Snacks oder wie ungesund sogar und wann kann ich sogar ein paar Guilty Pleasures essen. Das alles erfährst du in dieser Episode und wenn dir das Thema gefällt, wenn es dich interessiert, dann bleib unbedingt dran und abonniere den Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen. Viel Spaß! Diese Episode wird unterstützt durch Norsan, dem Experten für Omega-3. Ich arbeite mittlerweile seit über 4 Jahren mit Norsan zusammen und bin sowohl von deren Omega-3-Produkten sowie den gesundheitlichen Vorteilen für dein Herz, Gehirn sowie deine Augen überzeugt. Das Problem, in den Industrieländern essen wir viel zu wenig Omega-3-reiche Lebensmittel. Wenn du keinen oder nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative wie beispielsweise pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Überzeug dich selbst vom Omega-3-Experten Norsan und erhalte mit dem Code SATTESACHE15 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundinnenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de einlösen und zusätzlich weitere 10% auf das Dreier-Set sparen. Hallihallo, Georg, ich begrüße dich hier mal wieder in meinem Podcast und zwar sehr, sehr gerne. Wir haben ja mittlerweile schon 6 oder 7 Episoden aufgenommen, aber es gibt immer wieder Themen, die wir hier besprechen können. Und für diejenigen, die jetzt zufällig noch keine Episode mit dir gehört haben, stell dich doch mal ganz kurz nochmal vor.
Ja, hallo Laura und auch hallo in die Runde, sage ich mal. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Freue mich auch wieder dabei zu sein. Ja, ich bin Georg, bin selbst von Haus aus Ernährungswissenschaftler, habe in Gießen dann da meine Promotion abgeschlossen, zwischendurch verschiedene Stationen durchlaufen, also an einer Hochschule in Saarbrücken, jetzt bin ich in einer Hochschule in Backnang tätig, in der Fernlehre und da für die Studiengänge Ernährungswissenschaften, Ernährungsberatung, Management tätig und bin auch nebenher noch begeisterter Ausdauersportler. Das so die Kurzform.
Perfekte Zusammenfassung. Wie sieht denn aktuell, wenn wir jetzt direkt gleich mit dem Thema Ernährungstiming, Mahlzeitenfrequenz und sowas einsteigen, deine Ernährung aktuell aus? Weil du machst ja auch einige Wettkämpfe, das ist ja nochmal ein bisschen spezieller als jetzt diese Durchschnittsfitnessernährung, aber würde mich trotzdem mal interessieren, wie das im Moment bei dir aussieht, ob du da irgendwelche speziellen Ziele verfolgst.
In der Tat ist es sogar so, dass du mich da jetzt gerade in einer Saisonphase erwischt, wo die Ernährung eine wesentliche Rolle spielt. Also durch den Ausdauersport oder Triathlon-Bereich, da ich eine Langdistanz gerade vorbereite, spielt die Ernährung natürlich eine wesentliche Rolle. Und von daher bin ich gerade dabei, extrem dieses Training the Gut durchzuführen, also das Magen-Darm-Training. Mhm. Und ich schraube die Kohlenhydrate extrem hoch gerade. Zum einen natürlich in der Alltagsernährung, dass in jeder Mahlzeit irgendwie eine gute Kohlenhydratquelle auch enthalten ist, aber viel spezifischer in den längeren Trainingseinheiten, wo ich dann, ja, ich hatte jetzt angefangen in der ersten Zeit zwischen 40 Gramm pro Stunde aufzunehmen, das reicht ja bei weitem noch nicht nachher und bin jetzt bei 60, 70 Gramm pro Stunde und das will ich auch noch weiter nach oben schrauben in der nächsten Zeit auf 90 Gramm pro Stunde, die ich dann beim Fahrradfahren so aufnehmen kann, bei entsprechenden Intensitäten. Also das ist gerade so der Fokus darauf. Und ansonsten versuche ich natürlich auch drumherum einfach möglichst, ausgewogen und zielgerichtet mich zu ernähren. Also schau, dass die Hauptmahlzeiten noch entsprechend zusammengesetzt sind, immer eine Proteinquelle irgendwo enthalten, aber auch hier Kohlenhydrat betont, um zum einen natürlich den Energiebedarf für das Training selbst decken zu können und auch gezielt den Körper darauf vorzubereiten, okay, du musst auch unter Belastung in der Lage sein, viel Kohlenhydrate aufzunehmen.
Mhm. Spannend, spannend. Da wären wir jetzt gerade schon bei dem Thema, was ich unbedingt hier ansprechen möchte. Und zwar Blutzuckerspiegel und die Schwankungen darin den Tag über. Ich habe vor 2,5 Jahren ungefähr habe ich so ein 2-wöchiges Blutzuckerexperiment gemacht. Da habe ich wirklich Testmahlzeiten zu mir genommen, habe eine kontinuierliche Gewebszuckermessgerät angehabt und das fand ich extrem spannend, weil zum einen war bei den Testmahlzeiten zu einer Kohlenhydratquelle noch Protein zu essen oder Fett zu essen, aber was ich noch viel spannender fand, war die gleiche Mahlzeit, in dem Fall waren es jetzt Nudeln, also einfach weiße Nudeln pur, vormittags oder mittags zu essen und dann nochmal abends das Gleiche. Und da gab es auf jeden Fall einen großen Unterschied. Und egal, also es war ja wirklich genau die gleiche Mahlzeit, genau die gleiche Menge. Vielleicht kannst du da mal kurz was zu den Kohlenhydraten, weil du gerade da auf jeden Fall drauf zu sprechen gekommen bist, erklären, wie das Ganze sich so im Tagesverlauf wandelt, wie das vielleicht auch bei dir gerade ist.
Ja, also natürlich hängt es immer von der, wenn man es jetzt so irgendwo betrachten möchte, im Tagesverlauf von der physiologischen Situation ab. Also auf der einen Seite haben wir ja verschiedene Kohlenhydratspeicher bei uns im Körper und auf der anderen Seite ja unterschiedliche Bewegungsmuster oder Aktivitätsmuster über den Tag verteilt und über den Tag auch unterschiedliche hormonelle Schwankungen. Also wenn wir jetzt von Cortisol, Melatonin und so weiter sprechen. Und dazu natürlich die hohen interindividuellen Unterschiede, also die Unterschiede zwischen den Personen, wie man auf eine einzelne Mahlzeit reagiert und reagieren kann. Und jetzt auch passt auch zu deinem Experiment. Ich habe das selbst auch mal gemacht mit dieser kontinuierlichen Blutzuckermessung und konnte auch feststellen, also zum einen diese Unterschiede zwischen morgens und abends. Also wir haben ja auf der einen Seite, wenn wir natürlich eine sehr kohlenhydrathaltige Mahlzeit zuführen, gerade wenn die wenig Proteine enthält oder auch wenig Ballaststoffe, gelangen die Kohlenhydrate natürlich extrem schnell in unseren Blutkreislauf oder werden schnell absorbiert erstmal. Magen-Darm-Passage, die sie durchlaufen, gelangen in unseren Blutkreislauf und werden dementsprechend gemessen und führen zu diesem hohen Ausschlag. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir aber diese Kohlenhydrate, die gleiche Mahlzeit, wenn wir das jetzt am Morgen zuführen, nach dem Schlafen, wir uns noch nicht groß bewegt haben, steigt natürlich Blutzuckerspiegel an und Insulin wird ausgeschüttet und die Kohlenhydrate werden dann einmal in der Leber und möglicherweise in der Muskulatur eingelagert, wenn da noch Platz ist, wenn die nicht schon gefüllt sind, vielleicht von der Abendmahlzeit am Tag davor. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel Sport gemacht haben, uns intensiv bewegt und belastet haben, wir dann aber im Anschluss oder auch vielleicht am Ende des Tages, wenn du dich mehr bewegt hast, deine Sporteinheit gemacht hast und abends die Mahlzeit zugeführt hast, kann es ja sein, dass du auf der einen Seite Kohlenhydrate für den Sport benötigt hast, deine Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur dadurch mehr entleert sind. Und wenn du jetzt Kohlenhydrate zuführst, auf der einen Seite werden die dann insulinunabhängig aufgenommen, also unter anderem. Und das heißt, die Insulinausschüttung ist geringer und die Kohlenhydrate werden direkt quasi in deine Muskulatur geschleust, so in diesem Zeitfenster um deine Trainingseinheit drumherum. Und so kann es natürlich sein, wenn dieser Vorgang schneller abläuft, dass du bei der gleichen Mahlzeit, je nach deiner physiologischen Konstitution oder Situation in dem Moment, morgens und abends, einfach unterschiedliche Ausschläge auch anhand des Blutzuckerspiegels messen kannst. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch noch, was hast du in den Mahlzeiten vorher gegessen und zugeführt? Also gut, wenn sie jetzt 1,5 oder 2 Stunden her ist, kann es ja auch sein, wenn die jetzt sehr fettreich war, dass ein Teil der Nahrung noch irgendwo im unteren Teil des Magens ist, dass die Absorption also irgendwo verzögert ist. Also dass vielleicht auch im Dünndarm sich noch Reste vom Speisebrei bewegen und dadurch natürlich auch die Aufnahme der Kohlenhydrate wieder verzögert sein kann und es dadurch zu einem geringeren oder auch höheren Ausschlag kommt, je nachdem, in welcher Situation wir uns bewegen.
Und wenn man jetzt von, denke ich mal, dem Durchschnitt eher ausgeht, der jetzt nicht jeden Tag Sport macht, wie kann man das denn erklären an einem Tag, an dem man jetzt gar keinen Sport gemacht hat?
Du meinst die unterschiedlichen Reaktionen auf die Mahlzeiten?
Genau, ja.
Also im Prinzip hätte ich das jetzt auch unter diesen Aspekten mit betrachtet. Also wie ist die Mahlzeitenzusammensetzung vorher? Woraus setzen sich die sind also erstmal welche Kohlenhydratquelle natürlich an sich. Mhm. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Also ob du von der gleichen Mahlzeit sprichst mit unterschiedlichen Auswirkungen.
Ich spreche jetzt von der gleichen Mahlzeit, aber von dem Timing an sich. Also was das für ein Unterschied ist, wenn ich jetzt beispielsweise, oder warum es einen Unterschied gibt, wenn ich jetzt Mittagsnudeln esse und abends die gleiche Mahlzeit und an dem Tag jetzt aber beispielsweise keinen Sport gemacht habe und nur so eine Durchschnittsbewegung.
Ja, gut. Ja, wenn wir uns wenig bewegt haben, was wir natürlich über den Tag entwickeln können, auch wenn wir uns kohlenhydratreich ernähren, ist ja so eine gewisse Insulinresistenz in Anführungszeichen an den Rezeptoren, dass sie weniger sensibel auf Insulin anspringen. Und dadurch können wir dahin oder kommen wir in diesen Zustand, dass wir eher einen höheren oder mehr Insulin am Abend benötigt wird, weil eben den Tag über durch die ständig zugeführte Nahrung oder nicht ständig, selbst durch die normalen Mahlzeiten, dass unsere Insulinrezeptoren, also wo das Insulin andockt und sagt, hallo, hier bin ich, öffne die Zellen und nehme die Kohlenhydrate auf, dass die eben weniger sensibel oder sensitiv auf dieses Insulin anspringen und wir dadurch natürlich selbst bei der Aufnahme der gleichen Mahlzeit am Abend mehr Insulin benötigen, um den Zucker in die Zellen zu bekommen. Möglicherweise sind sie ja auch schon aufgefüllt, gerade wenn wir uns noch nicht viel bewegt haben und wir dadurch natürlich auch unterschiedliche Konzentrationen im Blutzuckerspiegel messbar machen können oder eben messbar sind. War das die Frage, auf die du oder in die Richtung, auf die du hinaus wolltest?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade bei dem Thema Kohlenhydrate finde ich ja auch immer so spannend, dass viele ja sagen, ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr. Ich habe das jetzt schon öfter hier thematisiert, aber immer nur so ein paar Häppchen. Und ich finde, das passt jetzt aber auf jeden Fall nochmal sehr gut hier rein. Wie ist denn deine Meinung dazu? Also dadurch, dass du im Moment so viele Kohlenhydrate isst, würde ich sagen, ist es egal. Nur kannst du mal kurz nochmal erklären, warum vielleicht auch diese These ihre Berechtigung hat, was dahinter steckt oder warum es auch nicht unbedingt sinnvoll ist, darauf zu verzichten abends?
Ja, gut, also es ist natürlich immer grundsätzlich steht im Raum, wer stellt die Frage. Aber erstmal der grundsätzliche Annahme, wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, irgendwie wollen wir versuchen, möglichst gesund zu sein, wollen Körperfett verlieren, Muskulatur erhalten oder aufbauen, unser Gewicht halten oder möglicherweise auch abnehmen und dann die These, abends keine Kohlenhydrate, hat ja irgendwo den Hintergrund, dass wir dadurch natürlich vermeiden wollen, dass Insulin ausgeschüttet wird, denn Insulin auf der einen Seite führt es natürlich dazu, dass die Kohlenhydrate eingelagert werden. Auf der anderen Seite hemmt es natürlich auch den Fettabbau oder den Fettstoffwechsel. Das heißt also die Fähigkeit des Organismus überhaupt, Fette zu verstoffwechseln und die als Energiesubstrat zu verwenden. Und dieser Satz, abends keine Kohlenhydrate, kommt dann natürlich daher, was erreiche ich dadurch, wenn ich mittags meine letzte Kohlenhydratquelle oder die letzten Kohlenhydrate aufgenommen habe, ist, dass ich 3-4 Stunden nach der Mittagsmahlzeit wieder mich im normalen Blutzuckerspiegel bewege, abends keine Kohlenhydrate zuführe und dann kommt die Nacht. Das heißt, ich habe einen Zeitraum von 16 Stunden, wenn ich dann 8 Stunden schlafe, irgendwo von der Mittagszeit bis zum Abendessen, vielleicht auch mehr, in denen ich einen sehr geringen Blutzuckerspiegel habe und dadurch natürlich den Fettstoffwechsel irgendwo trainiere. Aber Achtung, auch hier nur den Fettstoffwechsel, das muss man wieder differenzieren von dem Fettabbau. Das heißt, erstmal nur, dass der Körper lernt, dann nicht mit Kohlenhydraten zu arbeiten, sondern die Fette, die ja vorhanden sind, ausreichend vorhanden im Körper, egal wie schlank ich bin, selbst bei 5% Körperfett hätte ich noch genug Fette im Körper, um zumindest die Energie daraus gewinnen zu können. Und das ist so der Grundgedanke dahinter, der auch dahingehend natürlich seine Berechtigung hat, weil wir irgendwo den Körper in einen Zustand versetzen, wo wir sagen, okay, es geht jetzt mal dahin, wir drehen so etwas die Energiegewinnung um, wir verringern den Insulinspiegel, dadurch geben wir dem Körper die Möglichkeit, an die eigenen Reserven zu gehen und den Fettstoffwechsel zu trainieren. Das ist so der Grundgedanke, gegen den erstmal so nichts spricht. Ich finde es aber natürlich ganz pauschal schwierig zu sagen, warum soll ich abends jetzt für die Gewichtsreduktion, wenn ich hart trainiert habe, und für viele ist das ja gerade, die berufstätig sind, dass das Training nach der Arbeit am späten Nachmittag stattfindet, die Zellen also auch gerade geöffnet sind und wenn ich dann meine Sporteinheit gemacht habe, dann macht es ja sogar gerade Sinn, zu diesem Zeitpunkt die Kohlenhydrate aufzunehmen, weil sie zum einen, wie eben am Anfang schon einmal so kurz angedeutet, ohne das Insulin in die Zellen gelangen. Natürlich gelangen sie dann auch nicht ins Fettgewebe, sondern in die Muskelzellen, die ich vorher benutzt habe oder weil ich körperlich aktiv war, gebraucht habe. Das heißt, die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur sind leer und können dann wieder aufgefüllt werden. Und gleichzeitig können sie uns natürlich auch nochmal in Kombination mit Proteinen die Regeneration unterstützen, aber können uns auch so ein bisschen schläfrig, müde machen und besser einschlafen lassen, wenn wir dann an dieses typische, ich nenne es jetzt mal Fresskoma oder dieses Schlafkoma denken, ja, was dann kommen kann, wenn wir den Blutzuckerspiegel erhöht haben und der dann wieder abfällt, was viele ja, gerade wenn man kohlenhydratreich zur Mittagszeit ist, dieser Tiefpunkt nach der Kantine, auch ein Klassiker ist. Aber abends kann das ja auch gezielt genutzt werden. Von daher, also jede Medaille hat zwei Seiten. Es gibt kein richtig und kein falsch und ich würde es nie verteufeln. Und trotzdem kann man aber auch Vorteile daraus ziehen, wenn man auf die Kohlenhydrate verzichtet und sagt, das nutze ich als Chance, meinem Körper jetzt einfach die Zeit zu geben, weil 8 Stunden schlafe ich sowieso, mit tiefen Insulinspiegeln unterwegs zu sein.
Und ist es denn ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel sagt, ich esse abends bis 20 Uhr oder um 20 Uhr noch Kohlenhydrate und faste dafür am nächsten Tag bis 12 Uhr, dann wären wir beim Intervallfasten 16:8. Oder sagt dann sogar, hey, ich frühstücke zwar, aber ich frühstücke dann komplett ohne Kohlenhydrate.
Ja, also physiologisch wäre es ja erstmal der gleiche Effekt, weil wenn wir das ähnliche Zeitfenster haben. Und da würde ich es am ehesten so in Abhängigkeit der Lebensumstände gestalten. Es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass es wohl, gerade wenn wir jetzt bei dem Thema intermittierendem Fasten sind, dass es anscheinend die günstigste Alternative beim intermittierenden Fasten ist, wenn das Abendessen weggelassen wird. Aber das ist für viele, oder wenn ich jetzt auch an mich selbst denke, mir fällt es am leichtesten, auf das Frühstück zu verzichten. Und ja, abends ist für mich auch immer noch so eine Form, ja, der Entspannung, den Tag abschließen, vielleicht auch in Gemeinschaft, in Geselligkeit. Und auf die Mahlzeit zu verzichten, fällt vielen vielleicht auch schwieriger. Von daher, da würde ich den individuellen Tagesablauf finden, der für einen selbst am besten funktioniert. Denn das Wichtigste jetzt für einen gesunden Lebensstil oder Ernährungsweise oder wenn es auch das intermittierende Fasten sein soll, ist natürlich der erstmal durchzuhalten ist und den man leicht umsetzen kann oder bei dem man auch dabei bleiben kann. Und rein physiologisch, wenn wir das Abendessen weglassen und sagen, gut, oder abends, du hattest eben gesagt, abends die Kohlenhydrate noch essen und dafür morgens
halt zum Beispiel nur proteinreiche Mahlzeiten und kaum Kohlenhydrate.
Ja, ist denkbar, kann sogar auch mit Vorteilen verbunden sein, auch aus eigener Erfahrung, gerade was die Konzentrationsfähigkeit angeht, wenn der Körper dann eben schon in diesem Fettstoffwechsel läuft über die Nacht. Man bekommt dieses Fresskoma ja beim Schlafen nicht mit, am nächsten Morgen trotzdem was im Magen hat und je nach Zeitdauer vielleicht auch in Richtung, gut, Ketogenese wird noch ein bisschen länger dauern, aber dass der Körper eben hauptsächlich über den Fettstoffwechsel funktioniert, dass man sehr konzentrations- und leistungsfähigkeit sein kann bis zur Mittagszeit, bis dann vielleicht auch wieder der Hunger irgendwann vermehrt auftritt. Das kann so funktionieren. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind in dem Zusammenhang.
Ja, also ich habe mir prinzipiell noch nie so Gedanken um meinen Fettstoffwechsel, ehrlich gesagt, gemacht, weil das für mich jetzt noch nicht so relevant war. Was ich allerdings sehr, sehr oft mache, eine Zeit lang, also ich glaube, ich habe das 3 Jahre lang jeden Tag gemacht, außer vielleicht mal, wenn ich frühstücken war, mich mit anderen getroffen habe. Aber dieses Intervallfasten 16:8 oder manchmal 14:10 auch. Und ich habe mich da immer sehr, sehr gut gefühlt, wenn ich morgens nichts gegessen habe, weil ich dann eben viel leistungsfähiger war. Und gibt ja auch einen Unterschied, ob man zum Beispiel morgens was Kleines isst und dann lange fastet. Also zum Beispiel esse ich um 8 Uhr was und dann habe ich ja eher nochmal Hunger und dann geht es mir eher schlechter, wenn ich um 12 nochmal Hunger bekomme, als hätte ich noch gar nichts gegessen. Und das merke ich zum Beispiel, gerade wenn es eine kohlenhydratreiche Mahlzeit ist morgens, dass ich dann voll merke, wie mein Blutzuckerspiegel in den Keller geht. Und da habe ich dann richtig so Also es ist jetzt nicht so, dass ich anfange zu zittern, aber ich merke halt, dass generell mein Blutzucker ein bisschen empfindlicher an für sich ist und ich dann direkt so merke, oh nee, ich muss jetzt was essen, mein Magen knurrt wie verrückt und wenn ich dann aber morgens nichts esse, dann habe ich gar kein Problem, mal bis 12, 14 Uhr zu fasten und fühle mich dann aber sehr, sehr gut. Und da ist es zum Beispiel auch nochmal so, wenn ich sehr spät abends esse. Manchmal kriege ich dann um 10 noch irgendwie Hunger, esse noch was Kleines und gehe halt um 11 ins Bett. Ist jetzt nicht so ideal, hat aber Bock drauf. Ich merke aber trotzdem am nächsten Tag, dass ich morgens viel eher Hunger habe. Woran liegt das denn?
Ja, absolut. Ich wollte gerade schon einhaken. Gerade, also zum einen die Erfahrung natürlich auch, wenn man erstmal morgens anfängt, einmal zu snacken und gerade wenn es Kohlenhydrate enthält, kommt ja als erstes, was nehmen wir als erstes wahr, wenn wir irgendwo essen, das ist ja natürlich die Sensorik und Kohlenhydrate schmecken in der Regel süß, wenn es jetzt nicht gerade die komplexesten Kohlenhydrate sind. Das heißt, dadurch wird ja schon mal wieder weiter Appetit getriggert, irgendwo vielleicht auch mehr zu essen. Das ist der eine Punkt. Und wenn wir dann natürlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben jetzt unsere Kohlenhydrate gegessen. Der Körper nutzt Kohlenhydrate, wenn sie verfügbar sind, immer als erste Energiequelle. Und die Folge ist natürlich auf der einen Seite, Insulin wird wieder ausgeschüttet. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Leistungsfähigkeit. Wir fühlen uns ja auch für den Moment gut. Früher gab es ja auch diesen einfach Dextrose, ich möchte die Marke jetzt nicht nennen.
Ich glaube, jeder Konzentration weiß, was gemeint ist.
In diesen kleinen Zuckerbaustein. Wenn man einmal damit angefangen hat, muss man ständig nachlegen, denn was passiert, wenn wir eine überschießende Insulinreaktion haben? Der Blutzuckerspiegel fällt stark ab. Wir werden müde, das ist dann dieses Fresskoma oder die Konzentration lässt auch wieder nach und wir müssen wieder nachlegen, um dem entgegenzusteuern. Und dementsprechend haben wir riesige Blutzuckerspiegelschwankungen. Das heißt, wir haben immer ein High, dann werden wir wieder müde, dann müssen wir nachlegen. Möglichst auch, wir bekommen dann ja auch, wenn wir wirklich in Anführungszeichen jetzt so in den Unterzucker kommen, haben wir dieses Hungergefühl. Und worauf haben wir Hunger? Natürlich auf irgendwas, was uns schnell Energie gibt und was lecker schmeckt und eben all diese Bedürfnisse schnell stillen kann und triggert. Und das heißt, da kommt man sehr schnell dann in diese, eigentlich in diesen Teufelskreis, auch in diese Spirale rein, Blutzuckerspiegel hoch, fällt wieder ab, wieder Hunger auf was, wieder Heißhunger auf was Süßes und so nimmt das dann so seinen Lauf. Also das kann natürlich auch passieren, wenn wir abends irgendwo unsere sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit, du hast es ja jetzt so schön beschrieben, gegessen haben, der Körper funktioniert, läuft natürlich mit Kohlenhydraten. Über die Nacht kann sich das hier und da natürlich auch irgendwo wieder regulieren, aber können natürlich auch wieder individuelle Unterschiede sein. Wenn du sagst, du wachst dann auch mit mehr Hunger auf, ich kenne auch dieses Phänomen, dann ist ja auch noch die Frage, wie war die Schlafqualität? Habe ich gut geschlafen? Lang geschlafen? Konnte ich durchschlafen? Bin ich überhaupt ausgeschlafen? Weil das natürlich auch nochmal wieder so ein Triggerpunkt ist, auf welche Lebensmittel habe ich überhaupt Appetit am nächsten Morgen? Wie viel Appetit habe ich? Also Schlaf spielt dann natürlich, oder die Schlafqualität selbst, Schlafdauer spielt dann natürlich auch nochmal eine wesentliche Rolle.
Wovon ich jetzt vor kurzem gehört habe, ist die sogenannte Renegade-Diät. Und bei dieser Diät geht es im Prinzip darum, das ist eine sehr extreme Form von Intervallfasten, dass man in einem Zeitfenster von nur 4 Stunden, also 2 bis 4 Stunden sogar, isst und meistens dann nur eine Mahlzeit, maximal 2 Mahlzeiten und den Rest eben fastet. Und meistens ist es eben empfohlen, das abends zu machen und dann den ganzen Tag über zu fasten und beispielsweise abends zwischen 18 und 22 Uhr isst und dann nochmal bis am nächsten Tag um 18 Uhr fastet. Was hältst du denn von dieser Art von Fasten oder Intervallfasten?
Ja, also ich finde, es ist gegen die moderate Variante Intervallfasten halte ich viel von. Mir klingt das jetzt so, nach 4 Stunden Nahrungsaufnahme finde ich schon ein sehr starkes Extrem, in das wir da reingehen. Und auch von der Uhrzeit, und zwar aus verschiedenen Punkten. Also auf der einen Seite überlege ich mir in 4 Stunden von 18 bis 22 Uhr alle Nährstoffe erstmal aufnehmen zu können, die ich brauche für den Tag, um den Bedarf zu decken. Wenn ich dann vielleicht noch einen höheren habe durch Lebenssituationen, ob Sport ist, Schwangerschaft oder Stress insgesamt, auch immer, kann das natürlich schon mal eine Herausforderung sein. Das heißt also, in diesen 4 Stunden wird man vermutlich sich den Magen, den Bauch ziemlich vollschlagen. Das ist der eine Aspekt, woraus natürlich auch, wenn ich mich vollgeschlagen abends ins Bett lege, kann ich meistens nicht so gut schlafen.
Ja, das und, stimmt.
Auch das kann schon ein Hindernisgrund sein. Und die zweite Komponente ist, den Tag über die, 20 Stunden Fastenzeit, finde ich extrem lang. Natürlich profitieren wir da auch wieder von der physiologischen Reaktion. Können wir davon profitieren, dass wir den Fettstoffwechsel trainieren? Aber irgendwo hat Ernährung ja auch mehr als nur die Deckung des Nährstoffbedarfs, sondern ja. Soziale Komponente ist dabei, dass man sich unterhält, dass man vielleicht in Gemeinschaft ist. Und man ist ja auch in sozialen Settings irgendwo eingebunden, ob das im Beruf ist oder familiär und im privaten Umfeld. Und aus der Situation raus, wenn es da Tage gibt, wo man komplett unabhängig ist und man das ausprobieren möchte, ja, kann man da die Vorteile ruhig auch mitnehmen. Und aus Versehen kann es ja auch passieren, wenn man jetzt sagt, ich mache intermittierendes Fasten, bin ich bestimmt durch Zufall vielleicht auch schon mal an dem einen oder anderen Tag in dieses 20-Stunden-Fenster gekommen. Aber das generell so zu empfehlen, ich stelle mir das als oder halte das für eine sehr große Herausforderung, gerade wenn man es langfristig durchführen möchte.
Mhm. Ja. Also ich brauche wahrscheinlich so um die 2000 Kalorien am Tag. Du deutlich mehr wahrscheinlich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alleine ich abends mir 2000 Kalorien reinpfeffern muss, die ja im besten Fall gesund sein sollten. Also klar könnte ich jetzt Fast Food essen und hätte da 2000 Kalorien easy durch eine oder vielleicht 2 Mahlzeiten. Aber zum einen sollte es ja trotzdem gesund sein. Das heißt, das Volumen ist ja auch dementsprechend hoch. Klar, ich könnte mir jetzt auch Nussmus reinlöffeln, aber wer macht das so? Und vor allem, wie du gesagt hast, mit den Nährstoffen ist ja der andere Punkt, weil wenn wir jetzt gerade mal auf Protein gehen, wir können pro Mahlzeit, also pro, ich glaube, 2 Stunden sind es ja, oder pro Stunde, können wir um die 30 Gramm Protein nur aufnehmen. Und wenn du jetzt aber nur 4 Stunden hast und brauchst dann aber als Sportler, keine Ahnung, 100 Gramm am Tag oder sogar mehr, wie willst du das machen? Also das geht ja gar nicht richtig.
Ja, gerade wenn wir jetzt von dem Sport sprechen und wenn es darum geht, irgendwo die muskulären Anpassungsprozesse auch bestmöglich zu unterstützen, alles, was natürlich jetzt irgendwo über 20, 30 Gramm oder auch 40 Gramm Protein in einer Dosis hinausgeht, hat erstmal nicht unmittelbar wieder eine Wirkung auf die Muskelproteinsynthese, die ja dafür verantwortlich ist, dass wir uns anpassen, egal jetzt ob an ein Krafttraining oder an ein Ausdauertraining. Und genau vor dem Aspekt, wie du es gesagt hast, ist dann natürlich die Frage, wenn ich Leistungsambitionen habe oder selbst wenn ich auch einfach nur Muskulatur aufbauen möchte, Fett abbauen möchte, was immer irgendwo auch mit einer proteinbetonten Ernährung zusammenhängt, beziehungsweise man die Vorteile einer erhöhten Proteinzufuhr ja auch dann mitnehmen kann, stellt das auch in dieser Diät- oder Ernährungsform eine wesentliche Herausforderung dar. Denn bestmöglich ist es dann, wenn wir an den Muskelproteinstoffwechsel denken, möglichst alle 3 bis 5 Stunden eine gewisse Menge an Protein zuzuführen. Mhm. Einfach um die Muskulatur in einer positiven Stickstoffbilanz zu halten und dadurch eben auch vor dem Abbau zu schützen. Und bei einem Zeitfenster von 20 Stunden Fasten kommen wir mit Sicherheit in irgendeiner Form schon mal dahin, dass der Körper anfängt, an die Muskelstrukturen zu gehen, die er in dem Moment vielleicht weniger braucht. Natürlich steuern wir dann gegen und am Ende des Tages ist mehr die Gesamtstickstoffbilanz oder Proteinaufnahme entscheidend. Aber in der Umsetzbarkeit und für die bestmöglichen Resultate jetzt würde ich es nicht unbedingt langfristig empfehlen.
Ja. Nee, würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Und wo du gerade schon bei dem Thema bist, alle 3 bis 5 Stunden, was würdest du denn, ich denke, die meisten, die hier zuhören, sind eher so normal fitnessmäßig, also jetzt nicht so Hochleistungssportler oder Sportlerinnen wie du. Und wie würdest du denn sagen, oder wie oft würdest du sagen, sollte man denn am Tag am besten essen? Kann man da was empfehlen oder ist es wirklich komplett individuell?
Ja, also ich finde auch wieder verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite natürlich ist es individuell, aber aufgrund häufiger familiärer Settings oder auch sozialer Settings wenn ich jetzt was empfehlen würde oder müsste, würde ich schon versuchen, irgendwo auf 3 Mahlzeiten zu gehen, wenn möglich. Es spricht nichts dagegen, 1 oder 2 Tage mal auch das intermittierende Fasten zu machen. Aber um ja auf der einen Seite natürlich irgendwo je nach beruflicher Tätigkeit, also auch da, es läuft irgendwo immer wieder darauf hinaus, wer fragt. Mhm. Also eine ausgewogene Mahlzeit, Frühstück, manche brauchen auch diesen Start einfach am Morgen, dass man mit komplexen Kohlenhydraten, also ob das jetzt ein Porridge ist mit Quark, Beeren irgendwo startet, was ja auch erstmal lange satt macht und wo man vielleicht auch nicht unmittelbar in dieses Fresskoma fällt. Morgens hat man ja gerade so, oder bei vielen ist es, dass man in dem Zeitraum, sage ich mal, zwischen 9 und 12 oder 10 und 13 Uhr so ein Leistungshoch hat, auch von der Konzentration. Da kann das auch unterstützend sein. Und dann mittags natürlich auch hier wieder je nach Tätigkeit, wenn ich die Möglichkeit habe, da Sport zu machen, können es dann natürlich auch ein paar mehr Kohlenhydrate sein. Wenn nicht, und ich weiß, ich muss danach noch konzentrationsfähig sein, geht es mir vielleicht besser, wenn ich die Kohlenhydrate mittags eher reduziert halte, aber auch trotzdem irgendwo was im Magen habe, was man vielleicht auch rein aus der mentalen Komponente braucht, weil eine Mahlzeit oder eine Mahlzeitenstruktur über den Tag gibt ja auch, oder andersrum, die Mahlzeitenverteilung gibt eine Struktur im Tagesablauf. Und natürlich, wenn wir dann mit Kollegen in der Kantine sind oder einfach das auch als soziales Event sehen, die Ernährung, finde ich, das ist noch so ein Aspekt, den man immer mit berücksichtigen sollte bei der ganzen Betrachtungsweise. Und genauso beim Abendessen aus, man kann natürlich dann immer schauen, wie gestalte ich meine Mahlzeiten sinnvoll, dass ich möglichst leistungsfähig bin. Und wenn ich den Tag noch vor mir habe, weiß, ich bin in einem körperlichen Beruf, wo ich mich viel bewege, muss mich aber vielleicht auch geistig konzentrieren. Klar, über den Tag verbrauche ich vermutlich mehr Kohlenhydrate und von daher macht es dann Sinn, auch am Morgen vielleicht mehr Kohlenhydrate zuzuführen, als dass ich das am Abend brauche. Aber das hängt dann wieder extrem von der individuellen Lebenssituation ab und den Strukturen, in denen ich mich befinde und natürlich den persönlichen Zielen. Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich hin?
Ja, absolut. Was es ja auch bedarf, meiner Meinung nach, sind manchmal Snacks. Also bei mir ist es vielleicht jetzt nicht so der gesündeste Tagesablauf, nur ist es bei mir, gerade wenn ich im Homeoffice bin, so, dass ich manchmal um 12 Uhr Mittagspause mache, manchmal um 15 Uhr, manchmal vergesse ich es und dann denke ich mir so um 16.30 Uhr, oh okay, verdammt, ich habe gar keine Mittagspause gemacht. Ich bin da leider so eine Person, die das dann öfter mal vergisst und dann lieber sowas snackt. Ist, glaube ich, nicht so ideal, wenn man dann morgens was isst und dann irgendwie was snackt, sondern abends wieder. Oder würdest du sagen, das ist egal, solange es für meinen Körper passt?
Also, ich kann mich da sogar komplett anschließen, in mancherlei Hinsicht, wenn ich jetzt nicht ausgehungert bin oder nachtanken möchte und muss, dann esse ich natürlich irgendwann auch gezielt. Aber heute habe ich auch zum Beispiel die erste Mahlzeit auch erst um 13 Uhr zu mir genommen, weil ich vorher habe ich funktioniert und es lief alles und ich hatte keinen Hunger und dann habe ich gedacht, warum soll ich essen, wenn ich gerade keinen Hunger habe? Und von daher, wenn auch du dann im Tunnel bist, man müsste dann natürlich, wenn man irgendwo feststellt, man hat Mangelzustände oder man fühlt sich konzentrationsschwach, wird häufiger krank, muss man hinschauen, kann ich den Nährstoffbedarf über den Tag decken, aber das spricht ja nichts dagegen, dann zu sagen, naja, dann hatte ich jetzt eben eine lange Fastenphase und dann nehme ich jetzt einen Snack zu mir. Das ist ja immer die Frage, auch Definition Mahlzeit und Snack. Wenn ich jetzt, manche Snacks stellen schon eine ganze Mahlzeit, können eine ganze Mahlzeit darstellen.
Ja, nee, also aber, ich meine wirklich Snack.
Ja. Und vermutlich, also gegen Snacks an sich ist nichts einzuwenden, möchte ich nur damit sagen. Also losgelöst von diesen 3 festen Mahlzeiten. Ich bin da komplett in der individuellen Lebenssituation am ehesten drin. Und was für den oder denjenigen gut passt, dass er zum einen natürlich an erster Stelle gesund ist, sich wohlfühlt und dann nach Ambitionen auch irgendwo leistungsfähig bleibt. Und wenn das mit 3, 4 oder 5 Snacks am Tag funktioniert, ist das genauso gut wie für eine Person, bei denen das vielleicht mit 3 Mahlzeiten funktioniert. Was ich aber immer ein ganz schönes Bild finde, ist, wenn es auch darum geht, irgendwo die Körperzusammensetzung zu optimieren oder gesund zu sein, sich wohlzufühlen, dass man sich irgendwo bewusst machen kann, selbst bei einer Mahlzeitenstruktur von drei Mahlzeiten oder Mahlzeitenfrequenz von drei Mahlzeiten am Tag, 7-mal in der Woche, sind das 21 Mahlzeiten, die ich zu mir nehme, über die ich sehr stark meine Gesundheit beeinflussen kann. Und wenn ich dann noch snacke dazu, sind das vielleicht, ja, 5 Mahlzeiten oder 3 Hauptmahlzeiten, 2 Snacks am Tag, habe ich das 7-mal in der Woche, sind das 35 Mahlzeiten, worüber ich mich in die eine Richtung oder in die andere Richtung bewegen kann oder die Möglichkeit habe, was positiv oder ja, mich gut zu fühlen oder was Gutes in meinen Körper reinzutun oder vielleicht auch Erfahrungen zu machen, wie es ist, wenn ich das ungünstig mache. Auf der anderen Seite auch das Verhältnis zu betrachten, wenn ich 21 bis 35 Mal esse, wie häufig bewege ich mich im Gegenzug dazu? Wenn ich eine Trainingseinheit am Tag mache, sind das 7 in der Woche zu vielleicht 35 Snacks oder 21 Snacks, was natürlich ein ganz große oder ein Verhältnis ist von 1 zu 3 bis 1 zu 5 ungefähr, 1 zu 5 sein kann. Und was natürlich irgendwo zeigt, wie hoch der Stellenwert der Ernährung ist im Vergleich zu der Bewegung, wenn es jetzt nachher darum geht, auch die Körperzusammensetzung möglichst gut und gesund zu gestalten. Also der Einfluss der Ernährung, der Körperbau findet primär in der Küche statt, aber das Training darf natürlich nicht fehlen, wenn wir jetzt so in dem Bereich von Fitness, Gesundheit und gesunder Körperzusammensetzung sind. Ja.
Ja. Aber ich glaube, dass die meistens jetzt nicht jeden Tag schaffen, so richtig Sport zu machen. Also das Verhältnis von Mahlzeiten und Sporteinheit wird wahrscheinlich eher bei den meisten 1 zu 8 vielleicht oder 1 zu 10, je nachdem, gehen. Ich würde das jetzt nicht direkt als ungesund bezeichnen. Es kommt ja auch immer darauf an, welche Snacks das sind. Also wenn jemand jetzt zwischendurch kurz eine Banane isst, vielleicht noch mit Nussmus oder so, ist das ja eine ganz andere Sache, als wenn man jetzt eine Handvoll Chips snackt. Wie würdest du das denn von dem Aspekt her beurteilen, dass wenn man ja immer alle, sage ich mal, 2 Stunden isst? Kurzer Exkurs, es gibt ja auch welche, wie ich zum Beispiel, eine Zeit lang, ich hatte so einen kleinen Magen gefühlt, dass ich nur super wenig essen konnte und dafür aber alle 2-3 Stunden was essen musste, weil ich dann wieder Hunger hatte. Wie sagst du, oder was würdest du denn sagen, macht es denn wirklich so einen großen Unterschied, wenn der Körper jetzt gerade diese Blutzuckerregulation nicht mehr vollkommen zu Ende führen kann, als wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Stunden zwischen der Mahlzeit habe?
Mhm. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden. Also ich wollte mich gar nicht gegen Snacks ausdrücken oder jetzt sagen, das müssen 3 Mahlzeiten am Tag sein. Auch hier, es zählt natürlich, also um was geht es nachher, dass wir ja irgendwo versuchen wollen, den Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu halten, weil natürlich irgendwie diese Blutzuckerspiegelschwankungen sich einfach negativ auswirken können durch diese Heißhungerattacken. Und wenn wir das auch dadurch, dass wir vielleicht Hunger haben oder vielleicht auch nicht so große Mahlzeiten zuführen können, aus welchen Gründen auch immer, dass durch das regelmäßige Zufuhr von Snacks machen und dadurch dann eben 5-mal am Tag eine Kleinigkeit essen, spricht da überhaupt nichts gegen. Es hängt natürlich nachher auch immer, also primär steuern wir natürlich dann auch über die Zusammensetzung der einzelnen Snacks und Mahlzeiten, wie sich der Blutzuckerspiegel mit verhält. Und darüber kann man natürlich auch wunderbar steuern oder darauf abzielen, möglichst konstanten Blutzuckerspiegel zu halten. Ob das dann proteinbetonte Snacks und Mahlzeiten sind oder auch ballaststoffreiche Mahlzeiten und Snacks. Ein Snack, wir hatten es eben schon einmal, kann bestehen aus einem Ei, könnte aber auch 1-2 Snickers sein oder eine halbe Tüte Chips. Und das hat natürlich massive oder sehr große sind große unterschiedliche Wirkungen, die davon ausgehen, nachher auf den Blutzuckerspiegeln. Also von daher auch mit mehreren kleineren Snacks funktioniert es natürlich irgendwo konzentrationsfähig, leistungsfähig zu sein und auch ein gesundes Körpergewicht oder auch Körperzusammensetzung zu halten und zu erreichen.
Mm. Ja, finde ich gut, dass du das sagst. Das sehe ich nämlich genauso. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass viele, die berufstätig sind, ähnliche Probleme haben, also in Anführungszeichen Probleme wie ich. Ich meine, du hast ja auch gesagt, du kennst das, du hast um 13 Uhr das erste gegessen. Manchmal kommt man ja auch einfach nicht dazu, dann brennt irgendwas auf der Arbeit. Das Einzige, was ich dann zwischendurch machen kann, ist mir mal gerade beispielsweise eine Banane zu holen und die kurz zu snacken oder im schlimmsten Fall halt gerade gar nichts. Und das passiert halt einfach mal im Alltag. Also das kennt wahrscheinlich jede und jeder irgendwie in verschiedener Hinsicht. Und von daher finde ich es auch schwierig, wenn manche ja sagen, oh, Snacks sind so ungesund, der Körper muss doch den Blutzuckerspiegel regulieren und 3 Mahlzeiten maximal am Tag, weil es braucht ja diese Fastenperioden. Also kurz zur Erklärung für alle, die jetzt ja das Ganze nur zuhören. Georg schüttelt die ganze Zeit seinen Kopf. Aber das ist ja auf jeden Fall was absolut nicht stimmt.
Ja, genau. Also ich habe den Kopf dahingehend geschüttelt. Ich würde nie pauschal sagen, nur 3 Mahlzeiten oder nur 5, sondern es bleibt so grau, wie es ist. Es gibt kein klares Schwarz-Weiß, sondern ja. Am Ende ist man muss wirklich die individuelle Lebenssituation anschauen und was ist umsetzbar und langfristig umsetzbar und durchführbar und womit fühle ich mich wohl. Und das funktioniert mit 5 Snacks genauso wie mit 3 Snacks. Von daher, das war eher so die volle Zustimmung an dem,
genau. dem Moment. Ja, sehr, sehr gut. Was würdest du denn für die Durchschnittshörerinnen und Hörer im Sinne von, wir machen ab und zu Sport, damit wir fit und gesund sind, wir ernähren uns soweit ganz gut, aber wir wollen uns jetzt auch nicht zu stark einschränken, wollen auch nicht da jetzt irgendwie einen extremen Ernährungsplan befolgen. Was würdest du denn als wichtigste Tipps mitgeben, um jetzt so gesund und fit zu sein? Also wie oft im Durchschnitt essen ist am besten, in Anführungszeichen? Welche Snacks könnte man zum Beispiel essen? Und sollte man zumindest ein bisschen darauf achten, wann man welche Komponenten in Form von Makronährstoffen zu sich nimmt?
Mhm. Gut, das waren jetzt viele Fragen in einer. Ich versuch's mal. Also, ich hatte jetzt eben zwar gesagt, Snacks, alles gut, 3 bis 5 kann auch alles sein. Wenn du mich jetzt so konkret fragst, würde ich immer sagen, es sind 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Kann ja auch sein, dass der Tag erst mittags beginnt oder wie wir es gerade auch geschildert haben, dass man erst mittags zu der ersten Mahlzeit kommt, je nachdem, wie dann der Tagesablauf ist. Was die Mahlzeitenfrequenz erstmal angeht. Jetzt kommen wir, wenn ich jetzt noch was zur Zusammensetzung sage, da würde ich immer darauf achten, Hälfte grün, bunt, farbig, also irgendwo möglichst Gemüse- und ballaststoffhaltig. Und dann immer eine Proteinquelle dabei, die 1/4 von dem Teller. Ich glaube auch, dass in anderen Gesprächen sind wir darauf schon gekommen. 1/4 des Tellers mit ausmacht. Und dann schaue ich, was die Kohlenhydrate angeht. Ein wichtiger Punkt, den ich auch immer mitnehmen würde, ist, ich würde mir keine Lebensmittel verbieten, sondern ein Satz irgendwo immer, es gibt für jedes Lebensmittel den richtigen Zeitpunkt. Und wenn es die schnellen Kohlenhydrate sind und ich gerne meinen Snickers esse, dann esse ich es doch gut nach dem Sport oder vor dem Sport, wenn ich es auch verkrafte. Dann weiß ich, okay, jetzt habe ich es verbrannt oder ich verbrenne es gleich und es liefert mir Energie. Wenn das ein Guilty Pleasure ist, auf das ich vielleicht nicht verzichten möchte oder kann. Mhm. Und das Gleiche jetzt im Sommer oder Frühjahr gilt ja vielleicht auch für Eis oder ja andere Süßigkeiten. Jeder hat da ja wahrscheinlich so seine Guilty Pleasures und die schnellen Kohlenhydrate. Und in der Regel kennt die auch jeder.
Ja, auf jeden
da
Fall.
Da macht es dann natürlich Sinn, die um die Sporteinheit drumherum zu legen. Und das, ob es als Belohnungseffekt ist, aber auch physiologisch Sinn macht, die dann darüber oder in das Training oder um das Training drumherum zu gestalten, weil wir dann einfach die Energie direkt brauchen und nutzen. Ein weiterer Punkt, den ich auch immer noch irgendwo wichtig finde, ist, soweit es geht, würde ich versuchen, die Energiezufuhr, meistens geht es ja darum, die Energiezufuhr eher beschränken zu müssen. Wir haben ja alle irgendwo kein Problem, viel aufzunehmen in der Regel, also wenig Energie über Getränke zuzuführen, außer jetzt, wenn wir uns im Leistungssport über lange, lange Zeit bewegen und belasten, dass das noch so ein Punkt ist, dass man sagt, okay, fällt mir vielleicht auch leicht, da auf Energie zu verzichten. Da meine ich jetzt nicht den Schluck Milch im Kaffee. Aber wenn es jetzt Limonaden sind oder Fruchtsaftgetränke, dann doch lieber das ganze Stück Obst.
Ja.
Ja. Und jetzt habe ich, glaube ich, einen Teil der Frage vergessen.
Naja, es ging ja im Prinzip vor allem darum, wann sollte ich was essen und das ist ja auch individuell. Also wenn man jetzt zum Beispiel morgens sagt, ich bin müde, wenn ich, keine Ahnung, Brot esse oder sowas, dann würde ich der Person empfehlen, eher was Proteinreiches zu essen. Wenn es dir aber super gut geht damit morgens, dann isst es halt weiter. Mittags kann man ja genauso sagen, jemand, der jetzt ein belegtes Brötchen isst und dann noch weiterhin leistungsfähig ist, kein Mittagstief hat, dann isst doch so weiter. Eine andere Person, wie ich zum Beispiel, die dann mittags irgendwie was sehr Kohlenhydratreiches isst, vor allem wenn es jetzt nicht komplexe Kohlenhydrate sind, ich falle komplett ins Fresskoma und deshalb achte ich halt darauf, dass es nicht immer bei mir so ist. Und ich persönlich würde sagen, dass es super individuell ist, es ist am allerwichtigsten, wie es der Person jeweils damit geht. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sagt, ich möchte mich optimal für den Sport ernähren, da kannst du ja jetzt nochmal was dazu sagen, weil ich glaube, die meisten machen ja ihre Sporteinheit eher abends, nach der Arbeit, nach der Uni oder sonst irgendwas. Wie würdest du empfehlen, sich darum zu ernähren, außer jetzt von Snickers?
Ja, also erstmal würde ich auch dann ganz normal frühstücken, meinen Porridge-Quark mit Beeren, so, dann bin ich für den Vormittag aufgestellt. Mittags würde ich, wenn ich im Büro sitze, eher auf die Kohlenhydratmenge etwas geringer halten. Das kann dann natürlich ein Salat mit einer Proteinquelle sein, ob das Lachs ist, vielleicht auch ein mageres Stück Fleisch oder auch mit Hülsenfrüchten sein. Und dann, wenn ich weiß, ich habe am Abend, Nachmittag nochmal ein Training und das wird mich auch fordern, also dass ich wirklich hoch ins Schwitzen komme, dann würde ich auch vor dem Training innerhalb der letzten Stunde nochmal Kohlenhydrate zuführen. Das kann ein ganz einfaches Vollkornbrot mit Quark, ein bisschen Marmelade sein. Das kann nicht jeder verträgt vielleicht Vollkorn zu dem Zeitpunkt. Das kann auch ein Toast mit Frischkäse, Honig ist jetzt beispielsweise das, was ich sehr häufig dann nutze in der letzten Zeit. Ist leicht verdaulich, gibt mir aber Energie oder auch Marmelade dazu. Das kann auch eine Reiswaffel sein mit ein bisschen Erdnussbutter und Marmelade. Das sind so kleine Snacks, die liegen im Magen, geben aber erst nochmal kurzfristig wieder Energie, bringen den Blutzuckerspiegel nach oben, aber in dem Fall will ich das ja auch, denn ich weiß, ich muss mich bewegen, belasten. Und dann würde ich schauen, nach dem Sport zum Abendessen, wenn das jetzt eine halbe Stunde war, dann würde ich einfach eine ganz normale Mahlzeit am Abend zu mir nehmen, aber die Kohlenhydrate vermutlich etwas reduzierter zuführen, weil ich sie danach in der Regel erstmal nicht brauche. Wenn ich weiß, am nächsten Tag bekomme ich wieder mein Frühstück. Wenn ich mich jetzt aber anderthalb, zwei Stunden komplett ausgetobt habe und wirklich leer bin, dann auch bitte die Kohlenhydrate im Anschluss noch zuführen und ansonsten mich an diesem Tellermodell dabei orientieren und sagen, das mache ich schön bunt, habe meine Proteinquelle dabei und dann schaue ich, wenn ich eine Stunde habe, nehme ich kleinere Portionen Kohlenhydrate. Wenn ich zwei, drei Stunden Sport gemacht habe oder vielleicht drei Stunden auch Rennrad gefahren bin oder irgendwie sehr aktiv war, dann können es auch mehr Portionen sein von den Kohlenhydraten. Immer so eine Handvoll pro Stunde als grobes Handmaß. Ja, und natürlich das Trinken nicht vergessen drumherum.
Ja, das ist gut, dass du das erwähnst. Das ist nämlich auch besonders wichtig. Das ist zwar eigentlich was man so nebenbei macht und man denkt, ja klar, ich trinke. Ich habe mir zum Beispiel hier eine Flasche gekauft. Da steht zum einen drauf, wie viel drin ist, aber zum anderen steht dann auch zum Beispiel hier ganz oben, hier beginnt's, hier musst du es wieder auffüllen, hier glaub an dich und perfekt und sowas. Und das füllt man dann halt, ich glaube, da sind 750 Milliliter drin. Dann weiß ich, okay, ich trinke drei Flaschen davon am Tag. Dann habe ich hier über 2 Liter. Das ist das, was für mich gut funktioniert. Und das kann ich zum Beispiel auch empfehlen, weil so eine Flasche kann man ja entweder zu Hause neben sich stehen haben oder mitnehmen und sowas. Und das gibt mir zumindest immer so einen Anhaltspunkt, bei dem ich dann weiß, okay, ich habe jetzt genug getrunken, weil ich eine Person bin, die eher dazu tendiert, zu wenig zu trinken. Und wenn ich das aber jetzt nicht so sehe oder zum Beispiel meine Flasche jetzt nicht habe, dann fällt es mir halt schwerer zu beurteilen, habe ich jetzt genug getrunken. Klar, das kann ich auch daran ausmachen, wie es mir geht, aber oft ist es ja so, dass das auch nicht direkt so ersichtlich ist. Und vom Trinkaspekt her kann ich das auf jeden Fall empfehlen, mal zu probieren. Oder was mir zum Beispiel auch oft geholfen hat, wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, mache ich es meistens so, da haben wir halt Glasflaschen mit Wasser und sowas, dann stelle ich mir noch ein Glas direkt daneben, das fülle ich dann immer wieder auf, weil dann ist für mich interessanterweise bei solchen Flaschen die Hürde geringer, aus dem Glas zu trinken, als es die Flasche aufzudrehen. Deshalb habe ich auch hier die Flasche, die ist mit so einem Verschluss, wo du drauf drückst und es dann aufspringt. Das finde ich viel cooler, als die aufdrehen zu müssen. Also da sollte sich jeder am besten mal so seine Strategie überlegen. Und ich denke, das ist ja auch einfach alles wieder individuell. Also ich glaube, das Fazit von dieser Episode ist, dass es individuell ist, wie viel man an Tag isst, wann man was isst und vor allem, wie viel man dann pro Mahlzeit isst. Ich finde, es ist nur wichtig zu überlegen, was ist denn jetzt gerade das Ziel? Man muss sich nicht irgendwie verrückt machen, nur weil manche sagen, oh, mittags, ich kann da keine Kohlenhydrate essen. Und man muss sich dann ja nicht einreden, dass es bei einem genauso ist. Und man muss jetzt nicht deshalb auf seine Spaghetti verzichten, obwohl man die gerne und noch gut isst. Und von daher, ja, das sind, glaube ich, so meine wichtigsten Worte, die ich hier mitgeben kann. Vielleicht kannst du noch mal zum Abschluss so die wichtigsten Punkte nennen, die dir auch sehr wichtig sind, die du auch gerne immer weitergibst, wenn es jetzt um das Thema Mahlzeiten, Frequenz und Timing und sowas betrifft, geht.
Ja, es sind zwei, drei Punkte, die mir da immer einfallen oder die ich ganz wichtig finde. Zum einen, nie Lebensmittel pauschal oder dogmatisch verbannen und wirklich irgendwo hingehen und sagen, es gibt für jedes Lebensmittel auch den richtigen Zeitpunkt. Und ob es ist, weil ich es in dem Moment brauche, das Stück Schokolade, weil mich das entstresst oder weil ich es physiologisch brauche, es gibt für jedes Lebensmittel irgendwo und immer einen richtigen Zeitpunkt. Das Zweite ist, dass ich nie dogmatisch einer Ernährungsform, Ernährungsweise folgen würde, nur weil es diese Ernährungsweise ist, dass ich jetzt Low Carb sein muss, dass es vegan sein muss, dass es vielleicht Paleo sein muss, sondern da viel, viel mehr auch auf das eigene Körpergefühl vertrauen muss und oder hören sollte, was tut mir gut und dass man dieses gesunde Verständnis wieder für das eigene Körpergefühl auch mitgewinnt. Und das kann dann mal sein, dass eine Mahlzeit vegan ist, die andere ist vielleicht Low Carb, die andere ist High Carb. Aber da wirklich irgendwo auf das eigene Körpergefühl zu hören, was tut mir denn gut, und dann ausprobieren und beobachten. Und ziemlich schnell werde ich merken, ob es mir gut tut, am Morgen eiweißreich oder kohlenhydratreich zu frühstücken. Was beeinträchtigt meinen Schlaf gut oder positiv oder negativ, und was ist für mich überhaupt umsetzbar, auch in meinen sozialen Strukturen. Und wenn jetzt das Frühjahr oder die Grillsaison auch wieder kommt und es tut mir gut, dann am Abend vielleicht auch ein Bier zu trinken, wenn man gerade nicht im Training ist oder da seine Ziele hat, ja, spricht auch da nichts gegen.
Ja, finde ich gut, dass du das sagst. Das ist vielleicht noch ein Punkt, der ist mir gerade eingefallen, der wichtig ist zu erwähnen. Es gibt ja viele Sportlerinnen, Sportler so in sozialen Netzwerken, die natürlich ihre Ernährungsform teilen. Das ist ja genauso, wie du am Anfang deine Ernährungsform teilst. Man muss aber immer bedenken, dass die Person ja an einem ganz anderen Punkt ist. Also du bereitest dich ja gerade auf eine Wettkampfsaison vor. Ich sitze hier mit meinem Homeoffice-Job, mache halt meine Home-Workouts, fange demnächst an zu laufen, weil wir einen Firmenlauf haben. Ich bin jetzt schon aufgeregt, ich habe noch einen Monat Zeit, mich darauf vorzubereiten. Aber ich glaube, die meisten sind ja eher so wie ich, dass sie halt Sport machen und so, auf die Ernährung achten, aber jetzt ja nicht so ein krasses Ziel haben. Und wenn das Ziel zum Beispiel bei mir Laufen ist, dann überlege ich, ich mache mir jetzt keinen Ernährungsplan oder so. Also zum einen sind das 5 Kilometer, ist für mich zwar viel, aber auf der anderen Seite ist jetzt auch keine Strecke, wo ich meinen Körper perfekt drauf vorbereiten muss. Also ich laufe jetzt keinen Marathon, ich mache hier keinen Triathlon und sowas, wo mein Körper stundenlang beansprucht wird. Ja. Und von dem her finde ich es wichtig, da auch immer zu schauen, wer erzählt mir gerade, wie die Ernährung aussieht. Weil bei dir ist das natürlich jetzt eine ganz andere Sache. Nur weil du dich so ernährst, weiß ich ja ganz genau, das bringt mir gerade gar nichts. Also das wird mir gerade eher Stress bereiten.
Ja, da, also immer ganz wichtig, aus welcher Perspektive wird die Ernährung geschildert, dargestellt, warum macht die Person das, welche Person ist das, die eine bestimmte Ernährungsform jetzt verfolgt. Und gefährlich finde ich es immer dann, wenn eine Person sagt, nur so ist es richtig und korrekt, da kann man eigentlich immer schon davon ausgehen, dass man sich daran vielleicht eher nicht orientieren sollte, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, definitiv. Ja, Georg, vielen, vielen Dank wieder hier für deine Expertise. Ich fand die Folge mal wieder sehr spannend. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das viele beschäftigt. Ich glaube, jeder hat sich schon mal gefragt, ja, wann sollte ich am besten was essen? Wie oft sollte ich am Tag essen? Es gibt ja so viele verschiedene Ansätze. Und alle haben ja irgendwo einen Ursprung, wo auch eine Wahrheit dahinter steckt. Nur viele werden ja auch ein bisschen falsch ausgelegt, sage ich jetzt mal. Und deshalb war es wichtig, dass wir dann nochmal drüber gesprochen haben. Und ich bin auch sowieso immer positiv in Richtung, irgendwelche Mythen aufzuräumen oder Panikmache zu vermeiden. Und gerade solche strengen Diäten oder, ja, weiß ich nicht, irgendwelche speziellen Ernährungsformen, das sind ja auch Diäten, aber nichtsdestotrotz kann das bei vielen halt einfach Stress verursachen und man denkt, oh, ich krieg das gerade nicht hin, ich kann das nicht, ich bin schuld und sowas, wobei das einfach nichts für dich ist, für deinen Alltag, für deinen Körper. Und deshalb fand ich das gut, dass du das auch nochmal so als promovierte Ernährungswissenschaftler und Professor mittlerweile das nochmal so bestätigt hast. Und ja, danke dir nochmal und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Vorbereitung und auch bei der Wettkampfsaison. Und ich bin mir sicher, dass ich dich bei dir wieder im Satte Sache Podcast begrüßen darf.
Ja, vielen Dank, Laura. Ist immer eine Freude, wieder dabei zu sein. Ich hatte vorhin schon gedacht, da kann man fast bald irgendwann ein Weekly draus machen.
Ja, ist so.
So oft, wie wir gesprochen haben, aber immer wieder schöne und informationsreiche Gespräche und reger Austausch. Also freut mich sehr und hoffe, dass für den einen oder anderen auch was dabei ist.
Vielen Dank. Mit Sicherheit. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.